Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Herzlich willkommen zu Fazit in dieser Montagnacht. Die Berlinale beginnt in wenigen Tagen und zum Aufwärmen veranstaltet die Akademie der Künste traditionell eine Diskussion mit Filmemachern. Heute Abend ging es um Content, einen schwierigen Begriff, weil er eben im Filmbusiness viel mehr bedeutet als nur Inhalt. Ein Nachklapp in dieser Fazitausgabe nochmal zum Angriff auf die Tanzkritikerin Wiebke Hüster mit Hundekot. Ballettdirektor Göke wurde inzwischen suspendiert. Wir sprechen über den Fall mit Carsten Broster. Und der neue Knausgott ist da, fast jedenfalls. In 2 Tagen erscheint Band 2 des Morgenstern-Zyklus. Fazitautor Tobias Wenzel hat Karl-Uwe Knausgott getroffen. Marco Göke war bis zum Wochenende bekannt als erfolgreicher Choreograf, hatte im letzten Jahr noch den Deutschen Tanzpreis erhalten. Aber das war's dann wohl. Nachdem er am Samstag die Tanzkritikerin Wiebke Hüster öffentlich verbal angegriffen und anschließend mit Hundekot traktiert hat, zog das Schauspiel Hannover seine Konsequenzen, suspendierte den Ballettdirektor und erteilte ihm auch Hausverbot. Wir haben über den Vorfall hier bei Fazit berichtet. Die Kritikerin hat Anzeige erstattet. Göke hingegen, der zeigt sich überhaupt nicht einsichtig und verteidigt sich in den sozialen Medien. Ich habe über den Skandal mit Carsten Broster gesprochen, SPD-Kultursenator in Hamburg und Präsident des Deutschen Bühnenverbands. Guten Abend.
Guten Abend, Frau Schwarz.
Ja, jetzt liegt dieser Vorfall ja schon 2 Tage zurück. Jeder hat davon irgendwie gehört, wurde ja auch ausführlich berichtet darüber. Was haben Sie gedacht, als Ihnen das zu Ohren gedrungen ist?
Ich habe am Folgetag davon erfahren, ich war nicht am Abend selber in Hannover und ich war ehrlicherweise fast fassungslos an der Stelle, weil das eine derartige Grenzverletzung ist, wie ich sie nicht für möglich gehalten habe, und dass man da jetzt schnelle und klare Konsequenzen zieht und sagen kann, nur richtig sein, wenn der Vorfall sich so zugetragen hat, wie es überall berichtet wird, und davon gehe ich jetzt mal aus. Das ist ein absolutes Unding.
Es wurden ja jetzt im Zuge der Berichterstattung auch Vorfälle nochmal angeführt, wo sich dann aber auch relativ schnell gezeigt hat, nee, Vergleichbares gibt es eigentlich nicht, wenn man über Auseinandersetzungen zwischen Kritikern und Kulturschaffenden, Kulturproduzenten spricht, oder?
Also mir wäre zumindest nichts Vergleichbares bekannt. Ich meine, dass jetzt Kritiker und Kulturschaffende nicht zwingend immer in einer Liebesbeziehung sich zueinander bewegen, liegt in der Natur der Sache, gehört aber auch schlicht dazu, weil die Kritik die Aufgabe hat, die Kunst von außen zu betrachten und sie zu bewerten und sie einzuordnen und dabei durchaus auch harsch mit ihr ins Gericht zu gehen. Wer das nicht aushält, der hat ehrlicherweise mit Kunst im öffentlichen Raum auch nichts zu suchen, weil die Kunstfreiheit und die Presse- und Medienfreiheit einfach 2 Geschwister sind, die nur zusammen zu haben sind. Und wer das eine beschädigt, beschädigt immer auch das andere. Wer insofern jetzt meint, gegen die Freiheit von Kritikerinnen und Kritikern angehen zu müssen, bahnt damit den Weg, auch die Kunstfreiheit einzuschränken. Und das sollten wir bitte alle tun, nichts unterlassen. Insofern gibt es immer mal wieder die Äußerungen, wenn Dieter Hildebrand sagt, ja, ich kann auch ohne die Kritik leben. Irgendwie hat er mal gesagt, natürlich kann er das. Aber ich glaube, am Ende kann er es auch wieder nicht, weil auch die Kritik des Werkes erst dazu führt, dass eine größere Öffentlichkeit erreicht wird, als die, die unmittelbar im Saal ist, und dass auch andere sich damit auseinandersetzen, was für ästhetische Setzungen man in der Inszenierung vorgenommen hat. Und auch davon und von dem sich daran entzündenden Gespräch lebt die Kunst.
Jetzt hat sich ja Marco Göke selbst bislang überhaupt nicht einsichtig gezeigt. Im Gegenteil, also man kann in den sozialen Medien weiterhin Kommentare von ihm lesen, wo er sich verteidigt, wo er auch sagt, ja, das Maß ist schon seit langem voll und das war jetzt mal dringend nötig. Man kann natürlich jetzt nicht in die Psyche eines Marco Göke reingucken, aber ja, da gibt es keine Einsicht.
Ich kann es mir nicht erklären. Also ich kenne die Kommentare jetzt nicht. Ich habe ihm nicht hinterher recherchiert. Dass es Menschen gibt, die das, was man selber gut findet, nicht gut finden, gehört zu unserer Existenz dazu und gehört auch zum öffentlichen Schaffen dazu. Und das muss man aushalten können. Und alles andere mögen, sagen, die Psychologen erörtern, aber das kann ich jetzt nicht per Ferndiagnose tun. Es ist offensichtlich ein grob aus dem Ruder gelaufener Einzelfall, den wir hier erleben. Und insofern bin ich sehr dankbar, dass da an der Institution von den Verantwortlichen noch relativ schnell klare Schnitte gezogen worden sind, um zu sagen, sowas akzeptieren wir nicht. Eine solche Reaktion auf eine Kritik, mag sie berechtigt, mag sie unberechtigt sein, ist nicht hinnehmbar. In jedem Fall nicht hinnehmbar.
Der Chef des DJV Niedersachsen, Frank Rieger, der hat das nicht nur als Angriff auf die Kritikerin gesehen, sondern eben auch als einen Angriff auf die Pressefreiheit. Ich werde mal kurz den O-Ton einspielen an dieser Stelle.
Weil es steht jedem Journalisten, jeder Journalistin in diesem Land zu, über ein Stück, was sie besuchen in ihrem beruflichen Auftrag, das zu schreiben, was sie empfunden haben, was sie darüber denken. Und das mag mir als Künstler nicht gefallen, dann kann ich einen Leserbrief schreiben oder in einem Interview versuchen, das gerade zu rücken. Aber mit Gewalt zu reagieren, ist ein Tabubruch.
Na, er hat insofern vollständig recht, als dass es in der Tat ein Tabubruch ist. Und es ist ein Angriff, sagen, zumindest auf die Annahme, dass es legitim ist, sagen, kunstfrei kritisieren zu dürfen. Ich habe ja schon gesagt, Kunstfreiheit und Pressefreiheit gehen Hand in Hand und sind in einer Gesellschaft auch nur gemeinsam zu haben. Und das gilt an der Stelle auch. Insofern, ja, man kann das als Angriff auf die Pressefreiheit deuten. Ich will aber nochmal festhalten, dass das wirklich ein solch dramatischer Ausnahmefall ist. Mir begegnet eigentlich momentan, wenn ich mit Intendantinnen und Intendanten und künstlerisch Verantwortlichen spreche, immer häufiger die Sorge, dass nicht mehr ausreichend Menschen in den Redaktionen da sind, die über ihre Kunst berichten und dass wir insofern eher gar nicht die Berichterstattung über die Kunst in ausreichendem Maße und damit die Kritik in ausreichendem Maße noch in die Öffentlichkeit bekommen. Insofern erlebe ich in vielen Gesprächen, die ich im Bühnenverein und anderswo führe, eher einen Wunsch danach, dass wieder mehr über die Kunst und damit auch mehr über die Kritik der Kunst gesprochen wird und fast einen Ruf danach, wieder mehr Kritikerinnen und Kritiker in die Inszenierung, in die Premieren zu schicken. Das ist die, sagen, weit überwiegende, sagen, Stimmung, die ich wahrnehme und keine, die jetzt sich in irgendeiner Art und Weise von der Kritik übermäßig schlecht behandelt fühlt und erst recht keine, die auch nur den kleinsten Anlass dazu geben sollte, auch nur darüber nachzudenken, wie sich denn so eine Reaktion erklären ließe. Man kann sie schlicht nicht erklären, zumindest nicht rational und aus einem gesamten Zusammenhang heraus.
Ja, wir betonen beide an dieser Stelle, ich tue es auch, dass es sich um diesen Einzelfall handelt. Dennoch entbricht natürlich recht schnell eine Diskussion darüber, wie das Verhältnis zwischen Kritikern und Künstlern eigentlich ist. Und irgendwie denkt man ja auch, kann man aus diesem schrecklichen Vorfall irgendetwas lernen oder positives rausziehen oder eine Debatte führen, die vielleicht auch geführt werden muss. Sie haben jetzt eben schon gesagt, viele Menschen, die an den Bühnen arbeiten, wünschen sich eigentlich, dass mehr Kritik geübt wird. Kann man natürlich dann auch fragen, in welcher Form. Aber ich halte zunächst mal fest, da gibt es anscheinend die Tatsache, dass einfach weniger kritisiert wird, qualifiziert. Ist das so, ja?
Naja, wir entnehmen ja schon wahr, dass die Kulturberichterstattung in den letzten Jahren gerne zu den ersten Dingen gehört, die zurückgefahren wird, wenn irgendwo gespart werden muss. Das gilt sowohl für Regionalzeitungen als auch wenn im öffentlich-rechtlichen Rundfunk Herr Buro darüber nachdenkt, wo man denn mal was einsparen könnte, ist das Erste, was ihm einfällt, Kulturformate. Das heißt, die Flächen, in denen tatsächlich auch sozusagen rezensierend mit Kultur eine Auseinandersetzung fachlich stattfindet, die werden weniger in der medialen Landschaft. Das ist schon so. Und das ist natürlich ein Problem, weil damit auch die Sichtbarkeit von Kultur abnimmt in der Öffentlichkeit. Und das ist schon etwas, das betrachtet der ein oder andere durchaus mit Sorge. Ich wäre jetzt nicht sozusagen der Meinung, dass es so zwingend notwendig ist, da an diesem Einzelfall jetzt die Grundsatzdebatte darüber aufzuhängen, ob das Verhältnis zwischen Kunst und Kritikern in irgendeiner Art und Weise nochmal grundsätzlich besichtigt werden muss. Das ist ein notwendiges Spannungsverhältnis, weil es notwendigerweise unterschiedliche Perspektiven sind, genauso wie auch das zwischen dem politischen Korrespondenten und dem Politiker ein Spannungsverhältnis ist, weil auch da eine Beobachtung stattfindet und dann unter Umständen auf Basis der Beobachtung auch eine Bewertung, die der Beobachtete nicht teilen muss. Aber das auszuhalten und das dann miteinander auch zu diskutieren und weiterzuentwickeln, ist einfach eine demokratische Notwendigkeit. Und das ist auch in der Kunst so, dass ich mir wünsche, dass ein wechselseitiges sich füreinander interessieren und gemeinsam miteinander besser werden eine Grundhaltung prägt. Davon kann man ausgehen, aber ich hätte keinen Anlass, das jetzt irgendwie öffentlich laut zu fordern, weil ich das Gefühl hätte, dass das nicht mehrheitlich der Fall wäre. Das ist schon was, sagen wir es mal, wertfrei sehr Besonderes, was da passiert ist.
Carsten Proster, vielen Dank für das Interview.
Ich danke Ihnen.
Und zu diesem Verhältnis zwischen Künstlern und KritikerInnen gibt es übrigens eine Ausgabe unseres Theaterpodcasts Rang 1 aus dem vergangenen Herbst. Hören Sie bei Interesse mal in die Ausgabe 50 rein, finden Sie in den üblichen Podcatchern und auf unserer Internetseite. Mit seinen tausende Seiten umfassenden Romanzyklen hat sich Karl-Uwe Knausgård weltweit einen Namen gemacht. Und wer von der sogenannten Autofiktion spricht, kommt an ihm eigentlich nicht vorbei. Seine Leser lieben Knausgårds Fokus auf das eigene Ich, so belanglos die Tätigkeiten oder Beschäftigungen und Gedanken zunächst auch sein mögen. Dann aber schlug er mit dem Roman Der Morgenstern ein neues Kapitel auf, immer noch episch breit erzählt, aber eben nicht mehr nur mit dem einen Fokus. Es geht jetzt um ein endzeitliches Gefühl durch das Auftauchen dieses Morgensterns. Der zweite Band des Zyklus erscheint übermorgen, also am 15. Februar auf Deutsch, heißt Die Wölfe aus dem Wald der Ewigkeit. Tobias Wenzel hatte die Gelegenheit, Karl-Uwe Knausgård zu einem seiner seltenen Interviews anlässlich der Neuveröffentlichung zu bekommen.
My name is Karl-Uwe Knausgård and I'm a Norwegian writer of novels living in London.
Es ist geradezu rührend, dass sich dieser Weltliterat tatsächlich vorstellt. Dabei war meine Bitte nicht ernst gemeint, sondern ein wörtliches Zitat aus seinem neuen Roman. Darin beginnt ein Journalist sein Interview mit dem 19-jährigen Syvert über dessen Arbeitslosigkeit so. Vielleicht fangen Sie damit an zu sagen, wie Sie heißen und erzählen ein wenig von sich. Und genau das habe ich dem norwegischen Autor zu Beginn unseres Interviews hier in London gesagt. Fragt sich, ob sich Karl-Uwe Knausgård nicht manchmal wünscht, als Unbekannter interviewt zu werden.
Ja, it actually happened one day in Malmö in Sweden.
Das ist mir sogar einmal in Malmö passiert. Da hat eine Journalistin auf der Straße Passanten zum Thema Gedächtnis und Erinnerung interviewt und dann wurde meine Antwort mit einem Foto von mir in der Zeitung abgedruckt. Die Journalistin hatte mich nicht erkannt. Ich war mit dem sechsbändigen Projekt Mein Kampf schon berühmt. Darin geht es ja vor allem um das Erinnern. Und im Interview habe ich gesagt, ich habe so ein schlechtes Gedächtnis. Ich erinnere mich nicht mal mehr daran, was gestern passiert ist. Das war lustig.
Die Romanfigur Sievert weiß nach dem Militärdienst nichts mit sich anzufangen und wohnt wieder bei ihrer Mutter. Sievert entdeckt, dass sein Vater kurz vor dessen Tod die Familie für eine sowjetische Freundin verlassen wollte. Der Antrieb für seine Recherchen? Ein Traum, in dem ihm sein toter Vater erscheint. Diese Szene sei davon inspiriert, dass er selbst von seinem toten Vater, einem Alkoholiker, träume, erzählt Knausgård. Ich bitte um ein Beispiel, wenn das nicht zu privat sei.
Well, it is a bit private somehow.
Naja, das ist schon irgendwie etwas privat. Ich träume von meinem Vater auf unterschiedliche Weise. Es können auch Albträume sein. Zum Beispiel, dass meinem Vater Gliedmaße fehlen, etwa ein Arm. Diese Art von Träumen hatte ich vor allem direkt nach seinem Tod. Wenn das jetzt Psychologen hören, können sie vermutlich erläutern, was das bedeutet. In den jetzigen Träumen ist mein Vater einfach im Haus anwesend.
Syvert findet heraus, dass er eine russische Halbschwester hat und besucht sie 3 Jahrzehnte später in Moskau. Alevtina ist als Biologin dem Rätsel des Lebens auf der Spur. Für beide Hauptfiguren ist der Wald eine Oase. Die eigentlich rationale Alevtina schluckt halluzinogene Pilze, um mit dem Wald eins zu werden. Wieder erweist sich Knausgård als Romantiker. Die Liebe, der Tod, Sievert arbeitet als Bestatter, die Frage, ob ewiges Leben im Diesseits möglich ist, und die Sehnsucht des Menschen nach der Natur sind zentrale Motive.
What we see today is man turning the back to nature, you know?
Heutzutage wendet sich der Mensch von der Natur ab. Das ist der Kern dieser Romanreihe. Was passiert mit der Natur und unserer Beziehung zu ihr? Es geht um die Klimakrise, das Aussterben der Tiere. Jede Technologie, jede Kommunikation funktioniert von Mensch zu Mensch. Es ist, als gäbe es nur noch uns Menschen. Und das ist äußerst beunruhigend.
In der Ferne brannte der Wald. Kein Wunder nach diesem Sommer. Im nächsten Moment begriff ich, dass es kein Feuer war, denn es stieg höher. Es sah fast so aus, als ginge die Sonne wieder auf. Was in aller Welt war das?
Der endzeitliche Morgenstern taucht auf und mit ihm Gewalt und ein Rätsel. Menschen scheinen nicht mehr zu sterben. Hat etwa das ewige Leben auf Erden begonnen? Knausgård erzählt passend zur Leitfrage des Romans, was wissen wir von anderen, bewusst aus der Perspektive mehrerer Ich-Erzähler. Denn jeder von uns sei durch den Filter seines Bewusstseins beschränkt in seiner Wahrnehmung. Auch, dass er hyperrealistisch Tabakkrümel auf der Zunge oder Produkte im Supermarkt beschreibt, hat mit Knausgårds Weltsicht zu tun.
Because it's such a vital part of our lives, you know.
Weil es ein so vitaler Teil unseres Lebens ist. Es entsteht eine Intimität etwa mit dem Supermarkt, der Milch, dem Fleisch, was auch immer. Wir haben weder eine Birke noch eine Eiche im Kopf, sondern Adidas oder Puma. Wenn der Supermarkt mit seinen Produkten und wenn Computer und Google uns göttlich erscheinen und der Tod als Teufel, dann brauchen wir vielleicht gerade den Teufel, um unseren Blick auf etwas anderes zu richten.
Maybe we need the devil to face something else than all of this.
Die Wölfe aus dem Wald der Ewigkeit, so heißt der neue Roman von Karl-Uwe Knausgård. Mit ihm sprach Tobias Wenzel. Ins Deutsche übertragen wurde dieser Roman von Paul Berf. 1054 Seiten und er erscheint bei Luchterhand. Diese Woche beginnt die 73. Berlinale und traditionell veranstaltet die Akademie der Künste kurz vor der Eröffnung des Filmfestivals eine Diskussionsrunde zum Zustand des deutschen Films. Schließlich ist die Präsidentin Janine Meerapfel ja selbst auch Filmschaffende. Auf dem Podium saßen neben ihr Dominik Graf, Nicolette Grebitz, Thomas Heise und Caroline Schmitz. Und von Caroline Schmitz lief im letzten Jahr ja der sehr besondere Film Mutter mit Anke Engelke in den Kinos. Unser Filmkritiker Patrick Welinski hat für Fazit zugehört. Patrick, das Thema lautete Content oder Film, was ja zunächst mal etwas, ja, vielleicht merkwürdig anmutet. Ohne Content geht's doch gar nicht, oder?
Ja, könnte man sagen. Doch Content war eigentlich so das Feindsymbol dieses Abends, weil es dabei schon um eine Tendenz geht, überhaupt in Medien und im Kulturbetrieb eine gewisse Plattformlogik zuzulassen, wenn es darum geht, über Kulturprodukte zu sprechen. Aber auch, und das hat diesen Abend dominiert, in der Art und Weise, wie Filme, Bücher oder Ähnliches einfach auch entsteht. Und ich finde, dass der Regisseur Dominik Graf das in einem Impulsvortrag wunderbar definiert hat, was dieses Content-Denken derzeit für den deutschen Film bedeutet.
Content beschreibt eine Perspektive auf den Film letztlich, ja, die den Film selber nur ganz und gar nicht meint, sondern sie meint das, was zum User delivered werden soll, der Selling Point, der Plot, die Story, das Setting, was weiß ich, die konstruierte Figurenkonstellation, den Look, das Feeling, den Pitch, die Mood, das Casting. Kurz, es meint das große Ganze eines rundum gestylten Plans, an den sich dann die RegisseurInnen vertraglich halten müssen.
Also man hört schon, dass da eine Dominanz von außen kommt. Das nennt sich Packaging-System. Produzenten wissen schon, ich habe hier den Stoff, ich habe hier das Buch, ich habe das und jenes und dann brauche ich noch jemanden, der das für mich umsetzt. Das ist dann quasi der Regisseur. Und das brauchen wir halt immer mehr, weil wir immer mehr Mediatheken haben und Streaming-Dienste. Es ist also quasi so eine Fabriklogik hier eingezogen, die auch nur nach Verwertungsmechanismen funktioniert. Und das überschattet laut Dominik Graf das Wesen des Films an sich, der viel freier, flexibler ist, im Vertrauen auch einen Moment braucht, um sich zu entwickeln. Und deshalb resümierte er:
Also befreien wir uns doch bitte schnell den Film wieder von den Content- und den Package-Tendenzen und von Mentalitäten, die bewirken, dass, wie Klaus Lemke es einst formulierte, dass wir die Regisseure zu Soft-Skill-Kastraten mutieren und dass aus Produzenten Veredelungs-Junkies werden.
Also um es kurz zu sagen, wer Content sagt, hat im Film Inhalte schon längst überwunden und um die ging es dann ja letztendlich auch.
Ja, und interessant finde ich jetzt daran, dass der deutsche Film dafür ja eigentlich nicht so steht. Also zumindest Leute wie Dominik Graf oder auch die anderen, die da auf dem Podium saßen, stehen ja eigentlich für etwas anderes, oder?
Ja, das müsste man sagen, wobei ich dort eine Runde gesehen habe, die sehr in sich gekehrt war, fast schon resignativ. Das hat sich so durch diesen Abend gezogen. Ich hatte das Gefühl, alle kennen diese Kämpfe, alle haben sich aber auch schon darin eingerichtet und wissen vielleicht auch, wie sie damit umgehen. Ich fand es sehr interessant, wie die Regisseurin Caroline Schmitz das formuliert hat. Sie haben ja schon erwähnt, ihren Hybridfilm Mutter, der ein großer Erfolg auch war in den Kinos. Sie sprach sehr offen darüber, wie groß der Kampf mit den Produzenten und Redaktionen war, wie groß die Eingriffe überhaupt in ihre Arbeit.
Da wird schon immer so eine Anpassung verlangt, die man aber vor, also man sagt, was man machen möchte und dann gibt es irgendwann den Punkt, wo gesagt wird, So funktioniert es aber für uns nicht. Und dann muss man versuchen, sich zu wehren. Also es geht immer auf eine Verständlichkeit hin, die dem Zuschauer alles erklären soll und keine Freiheit mehr zulässt.
Aber man hört auch in der Art und Weise, wie sie spricht, dass da auch jetzt irgendwie kein Feuer ist, um das mehr zu überwinden. Man wusste wohl wirklich nicht, wie man sich dem mehr widersetzen kann. Und ich fand, ein schönes Bild hat Thomas Heise, der Dokumentarfilmer, gebracht, weil er ja in der DDR sozialisiert worden ist. Und er meinte, er weiß schon, wie das ist, wenn die Zensur in deine Werke eingreift. Aber was er jetzt nach der Wende erlebt, damit konnte er selbst nicht rechnen. Und das zog sich wirklich durch diesen Abend. Mir kamen diese Regisseure vor wie Charlie Chaplin in seinem Film Moderne Zeiten, die schon längst quasi in der Fabrik Teil dieser großen Maschinerie geworden sind und nicht mehr in der Fabrik arbeiten.
Ja, hört sich alles nicht so erfreulich an, dass der deutsche Film, ja, ich versuche es jetzt gerade so ein bisschen in Worte zu fassen, was dieses Ding Content dann eigentlich mit dem Film macht. Also verflacht er oder wird er austauschbar? Entsteht dadurch sowas wie ein Film von der Stange? Und was für ein Kleidergeschäft ist es dann eigentlich? Es gibt ja gerade diesen Film Im Westen nichts Neues, der für 9 Oscars nominiert ist, immerhin. Also so schlecht kann er ja dann vielleicht nicht sein und zeigt doch vielleicht auch, dass sich beides auch im deutschen Film verbinden lässt, Film und Content.
Da war man sich heute Abend nicht einig, ob dieser Film, und das wurde genauso diskutiert, ist jetzt etwas Edward Bergers Oscar-nominierter Film Content oder Film? Da war man sich nicht ganz einig, weil man schon sagt, er kann inszenieren, der Film kann auch erzählen, ist auch sehr interessant. Aber seine Entstehungsgeschichte ist eine dieser Verwertungslogik. Dieser Film war 2 Wochen im Kino, wo er ganz gut lief und er hatte gar nicht die Möglichkeit zu fliegen, sich zu öffnen, ja, auf ein großes Publikum, sich auch festzusetzen, weil er dann eben auf dieser Müllhalde Netflix verschwunden ist, zwischen 100 anderen Contents, eben keinen Film zum Teil, sondern einfach nur Produkten, die um unsere Aufmerksamkeit buhlen. Und die zentrale Frage, ob das jetzt klappt oder nicht, oder ob sich Dominik Graf oder Thomas Heise vorstellen können, eine Multimillionen-Dollar-Produktion für Amazon oder Netflix zu machen, die hat sich da nicht gestellt. Aber so richtig zufrieden war niemand. Also so richtig arbeiten in diesem Umfeld mochte auch niemand, hatte ich den Eindruck.
Wie haben die denn den Zustand der deutschen Filmbranche generell beurteilt?
Ja, das fehlte mir ehrlich gesagt bei diesem Abend, weil alle zogen sich sehr stark auf Anekdoten aus der Vergangenheit zurück. Also es wurde die ganze Geschichte des deutschen Films im 20. Jahrhundert nochmal wieder gekaut, dass wir dadurch diese Autorenphase hatten mit dem neuen deutschen Film, dass dann die Genregeschichte kam, Bernd Eichinger mit seinem großen Qualitätskino, mit Das Boot und dem großen Erfolg, mit dem Zusammenbruch dieses Systems nach der Wende und der Suche jetzt irgendwo zwischen Arthouse und Mainstream eines modernen Kinos. Aber so richtig diese neuralgischen Punkte, um die es jetzt gehen sollte, die wurden nicht besprochen. Also haben wir zu viele Hochschulen und damit zu viele Regisseure. Wer kann welche Stoffe wie umsetzen? Und vor allem, ist genug Geld da? Denn meiner Meinung nach wurde am heutigen Abend wirklich um das große Thema herumgeredet. In Frankreich gibt es 3-mal mehr Geld für Film als in Deutschland. Und die Frau, die das beantworten hätte können, die war ja nur 600 Meter zu Fuß von der Akademie der Künste entfernt, Claudia Roth, die ja jetzt gerade die große Reform der Filmförderung vorbereitet. Aber auch über die und ihre Pläne und die Zukunft, also einen utopischen Blick, gab es an diesem Abend nicht.
Patrick Welinski über eine Diskussion zum Zustand des deutschen Films in der Akademie der Künste. Vielen Dank.
Bitte.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die kommen heute von Bettina Ritter.
Der iranische Filmemacher Mohammad Rasulov ist nach rund 7 Monaten im Gefängnis in Teheran freigelassen worden. Er war im Juli vergangenen Jahres wegen angeblicher Gefährdung der öffentlichen Ordnung und Zusammenarbeit mit Regimegegnern verhaftet worden. Pia Matsurchak.
Rasulov war zuletzt wegen einer Erkrankung auf Hafturlaub und hätte eigentlich Ende Februar ins Gefängnis zurückkehren müssen. Der Regisseur sagte, er habe mittlerweile vom Gericht erfahren, dass er im Zuge der Begnadigungen zur Feier des Revolutionstages freigelassen worden sei. In der Vergangenheit hatte der Regisseur sich immer wieder mit dem iranischen Regime auseinandergesetzt, auch in seinen Werken. Sein Film »Doch das Böse gibt es nicht« hatte 2020 auf der Berlinale Premiere und gewann dort den Hauptpreis des Festivals.
Nach mehr als 50 Jahren beendet Choreograf John Neumeier seine letzte Spielzeit beim Hamburger Ballett mit einem Epilog. Neumeier erklärte, diese zusätzliche 51. Saison in Hamburg sei auch für ihn eine Überraschung. Eigentlich wollte der 83-Jährige in diesem Sommer aufhören. Nachdem der Choreograf Demis Volpi Ende Oktober als Neumeiers Nachfolger vorgestellt wurde, hatte er jedoch um eine 51. Spielzeit verlängert. Der 36 Jahre alte Direktor des Balletts am Rhein in Düsseldorf wechselt erst im Sommer 2024 an die Elbe. Neumeier erklärte, selbstverständlich könne er das Ensemble, das er seit 50 Jahren aufgebaut habe, nicht im Stich lassen. Die allerletzte Premiere im Sommer 2024 wird John Neumeier selbst choreografieren. Bisher gibt es dazu nur den Arbeitstitel Epilog. Ein Gutachten zum Schauspieler Florian Teichtmeister hat das Wiener Burgtheater entlastet. Der Schauspieler ist angeklagt, weil er kinderpornografisches Material besessen hat. Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass sich das Theater keiner Pflichtverletzung schuldig gemacht hat. Allerdings hätte der Fall besser dokumentiert und der Schauspieler weniger häufig und in weniger prominenten Rollen besetzt werden können, heißt es darin. Als die Anklage gegen Florian Teichtmeister im vergangenen Monat öffentlich gemacht wurde, entließ das Burgtheater den Schauspieler. Gerüchte waren aber schon Monate zuvor im Umlauf. Der US-Musiker True Goy the Dove von der Hip-Hop-Formation De La Soul ist tot. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge starb der Künstler im Alter von 54 Jahren. Eine Todesursache wurde nicht genannt. In den vergangenen Jahren hatte True Goy öffentlich über Herzprobleme gesprochen. Das Trio De La Soul, gegründet 1988, setzte sich mit vielseitigen Samples und Wortspielen vom damals üblichen Gangster-Rap ab und hatte großen Einfluss auf die alternative Hip-Hop-Szene. Einer der großen Hits war Me, Myself and I.
Ein Streit am Stadttheater Naumburg mündete in fristloser Kündigung und im Hausverbot für einen Schauspieler. Wir haben über den Fall kurz vor Weihnachten schon mal hier bei Fazit berichtet. Denn die Gründe sind nicht ganz klar. War es nur eine persönliche Fehde oder das gewerkschaftliche Engagement des Schauspielers? Es gab ähnliche Vorgänge auch schon früher an anderen Theatern, etwa in Leipzig oder Göttingen. Dort wurde der Fall dann sogar am Bundesarbeitsgericht verhandelt. Unser Korrespondent in Sachsen-Anhalt, Niklas Ottersbach, geht dem aktuellen Geschehen in Naumburg nach und fragt auch, was es über das Verhältnis zwischen künstlerischer Leitung und Ensemblemitgliedern aussagt.
Antonio Gerolamo Fancello hat 5 Spielzeiten am Stadttheater Naumburg mitgemacht. Ein Ensemble bestehend aus 4 Schauspielern. Zuletzt hat Fancello die Figur des Gregor Samsa in Kafkas Verwandlung gespielt. Von seinem Chef ausgebeutet wird Gregor Samsa in dem Stück in Naumburg schließlich fristlos entlassen. Der Schauspieler Fancello sagt, die Aufführung der Verwandlung, das sei irgendwie auch seine persönliche Geschichte.
Ich wurde am 8. November 2022 fristlos gekündigt, außerordentlich gekündigt. Es wurde mir vorgeworfen, ein konfrontatives Verhalten, die Störung des Betriebsfriedens, illoyalen Aussagen, die Rufschädigen sind für Theater und Stadt und die Spaltung der Belegschaft.
Der 47-Jährige hat einen Aktenordner auf seinem Küchentisch ausgebreitet. Dokumente, Anwaltsschreiben, E-Mails. Antonio Gerolamo Fancello klagt gegen seine Kündigung vor dem Bühnenschiedsgericht in Chemnitz. Was ist passiert? Intendant Stefan Neugebauer hat es Ende Dezember im Interview mit Deutschlandfunk Kultur so formuliert.
Wenn man sich öffentlich vor der Vorstellung, ich sag mal, hinstellt und das Haus diskreditiert, wird der Betriebsräten für mein Gefühl sehr in Mitleidenschaft gezogen.
Er bezieht sich auf unsere Forderungen für bessere Gehälter und bessere Arbeitsbedingungen an deutschen Theatern, nicht nur an Theater Naumburg, sondern an allen Theatern in Deutschland.
Fancello hat in Naumburg eine Lokalgewerkschaft der Bühnenangehörigen gegründet. Die Idee dazu hatte er schon 2019, als er mit Hartz IV aufstocken musste, weil sein Theatergehalt nicht für seine 4-köpfige Familie reichte. Dann kam die Pandemie, 2 Jahre Stillstand und im letzten Jahr dann die Gewerkschaftsgründung. Damit fingen die Probleme an, sagt Fancello.
Es ist einfach so, dass in Naumburg, am Theater Naumburg und der Stadt Naumburg ist eine Gewerkschaft und die Arbeit einer Gewerkschaft nicht erwünscht.
Gerne hätte man gewusst, was Stefan Neugebauer dazu sagt, aber ein weiteres Interview lehnt der Intendant des Theater Naumburgs ab. Überhaupt ist der Rechtsstreit auch die Geschichte eines persönlichen Zerwürfnisses zwischen Schauspieler und Intendant. Fancello war Neugebauers Trauzeuge. Was auffällt in dem Theaterstreit? Die Rolle der Stadt als Träger des Theaters ist bislang kaum beleuchtet. Naumburg, rund 30.000 Einwohner, eine Kleinstadt mit Finanzproblemen. Demnächst schließt das Erlebnisbad, aber das Theater wird weiterfinanziert. Das sorge für Verteilungskonflikte, sagt Fancello. Nicht alle hätten Verständnis für den Arbeitskampf der Schauspieler. Die Rede ist von einem Personalgespräch, bei dem ein städtischer Mitarbeiter einem Schauspielkollegen von Fancello, ebenfalls in der Bühnengewerkschaft organisiert, mit der fristlosen Kündigung gedroht haben soll. So das schriftliche Gedächtnisprotokoll von Ireneusz Rosinski. Er ist immer noch angestellt. Der Schauspieler hat vor ein paar Wochen einen Herzinfarkt erlitten. Auf Anfrage schreibt die Stadt, man wolle laufende Verfahren nicht kommentieren. Mitte März wird der Theaterstreit im Fall Fancello vor dem Bühnenschiedsgericht in Chemnitz verhandelt. Schauspieler Fancello hat klare Ziele.
Wiedereinstellung, Dialog und Revolution. Wiedereinstellung, weil ich wieder am Theater arbeiten will. Dialog, weil natürlich wir und Mitarbeiter des Theater Naumburgs und mit dem Intendanten, wir sollen alle am Tisch sitzen und alles besprechen und lösen. Und was ich mit Revolution meine, ist eine Revolution des Theatersystems.
Tatsächlich haben sich die Mindestgagen für Schauspieler ja allein im letzten Jahr deutlich erhöht. Das reicht Antonio Gerolamo Fancello persönlich aber nicht. Er möchte zum Beispiel die Nichtverlängerung eines Schauspielers aus künstlerischen Gründen kippen. Oder anders gesagt, die Vertragslaufzeiten von Ensemblemitgliedern müssten an die des Intendanten geknüpft werden. Claudia Schmitz, geschäftsführende Direktorin des Deutschen Bühnenvereins, lehnt Fancellos Vorschlag ab. Die künstlerische Freiheit, auch die des Irrtums, müsse man erhalten. Dennoch bleibt die Frage, verändert sich da momentan etwas am Verhältnis zwischen Intendanten und Theaterschauspielern? Die Chefin des Deutschen Bühnenvereins sieht da keinen Trend und unterscheidet zwischen den verschiedenen Fällen an den anderen deutschen Bühnen in jüngster Zeit.
Das sind aber, gerade weil sie so unterschiedlich sind, was auch wichtig ist zu sehen, eben, wie gesagt, keine Indizien oder Symptome für den Zustand oder eine Zustandsbeschreibung des deutschen Stadttheatersystems.
Das sieht Schauspieler Fancello anders. Er trifft sich Ende Februar mit den am Theater Geschassten, mit Nikolaus Kühn aus Göttingen, der seinen Rechtsstreit schon hinter sich hat. Und mit den Schauspielerinnen Julia Preuß und Katharina Schmidt, die in Leipzig zwischenzeitlich mit Hausverbot belegt wurden. Den Arbeitskampf an deutschen Theatern wollen sie in Zukunft gemeinsam fortführen.
Niklas Ottersbach über prekäre Arbeitsbedingungen an deutschen Theatern, Schauspielern, die aufbegehren und berufliche Konsequenzen zu fürchten haben. Russische Kunst und russische Künstler haben es seit der Krieg vor knapp einem Jahr begann schwer im Kulturbetrieb. Der Fokus ist nun mal klar von Russland auf die Ukraine gewandert und Kremlnähe, die früher unproblematisch war, inzwischen ein No-Go. Aber natürlich gibt es russisch-ukrainische Verquickungen. In vielen Opernhäusern stehen Sängerinnen gemeinsam auf der Bühne, sitzen MusikerInnen bei Nationalitäten gemeinsam im Graben. Die ukrainische Regierung macht keinen Hehl daraus, dass ihr das nicht gefällt. Was aber heißt das für die Künstler hier, hat Maria Osowski gefragt.
Dies Bild, dies ist bis abends schön.
Andrei Danilov singt den Tamino in der Zauberflöte an der Deutschen Oper Berlin. Der junge Russe stammt aus Irkutsk in Sibirien. Kurz nach Kriegsbeginn im März ist er bei der großen Solidaritätsgala für die Ukraine aufgetreten. Als Russe.
It doesn't matter if I'm Russian or
Es spielt keine Rolle, ob ich Russe oder Ukrainer bin. Meine Frau ist Ukrainerin. Wir alle müssen doch helfen. Das, was jetzt in der Ukraine passiert, das kann man nicht ignorieren. Das ist nicht in Ordnung. Meine Frau hat einige Monate nur geweint. Ihre Eltern und die ganze Familie leben in Kharkiv. Meine Eltern wohnen weit entfernt in Sibirien. Aber auch sie wissen, dass dieser Krieg nicht rechtens ist.
Not right.
Danilo formuliert vorsichtig, um seine Familie in Russland zu schützen. Seine große Sorge galt seiner ukrainischen Frau, die bei Kriegsausbruch in Russland weilte. Er musste sie so schnell wie möglich rausholen, denn die Aggressionen gegen Ukrainer wuchsen mit Putins Propaganda.
There was no planes, no trains.
Es gab keine Flugzeuge, keine Bahn. Sie musste einen Bus nach Estland nehmen und hat den Horror an der Grenze erlebt. Die russischen Behörden haben sie verhört, wohin sie geht, warum sie Russland verlässt. Haben sie Kontakte zu ukrainischen Militärs und so weiter und so fort.
Have you any connections to Ukrainian military forces and all of that?
Danilov selbst hat nie Ressentiments gegen sich gespürt, weil er Russe ist.
The intendant, they all understand that it's not.
Der Intendant und alle verstehen, dass die russische Politik doch nicht meine Politik ist. Sie sind der Ansicht, ich sei ein guter Sänger, ein guter Schauspieler. Ich sollte bleiben. Niemand würde mir hier das Singen verbieten. Meine Zukunft und die meiner Frau ist ziemlich gesichert. Vor einem Jahr fühlte sich das anders an, wie ein Erdbeben. Vieles ist unsicher, wann wir meine Eltern sehen. Meine Frau glaubt auch nicht, dass sie ihre Eltern wiedersehen wird. Sie sind sehr alt und wer weiß, wann dieser Krieg endet. Das Verbot russischer Kultur in der Ukraine betrübt ihn. Er ist dankbar, dass dies in Deutschland nicht passiert. Ich verstehe nicht, warum man die russische Kultur cancelt. Kultur hat nichts mit Krieg zu tun. Es sind Menschen ohne Kultur, die diesen Krieg begonnen haben.
War. It's the people who don't have this culture in them who start that war.
Jörg Königsdorf, der Chefdramaturg der Oper, verrät, dass in der nächsten Spielzeit eine Tschaikowski-Premiere stattfinden wird. Für ihn ist das Verbot russischer Kultur in der Ukraine zwar schwierig, aber er räumt ein.
Ich persönlich finde so etwas falsch, aber wer bin ich, es den Ukrainern vorzuschreiben, die in einer instinktiven Abwehrreaktion gegen das, was sie als feindlich empfinden, in diesem Moment vielleicht auch Dinge über Bord werfen, von denen sie später wieder merken, dass sie eben doch zu ihrer eigenen Identität gehören.
Wassily Bakatow, ein russischer Regisseur, hat die jüngste Premiere inszeniert, Verdis Simon Boccanegra. Es gab keine Probleme im Haus deshalb. Im vergangenen Jahr hatte der große ukrainische Schriftsteller Sergei Jardin das Libretto für eine Uraufführung an der Deutschen Oper geschrieben. Würde Jörg Königsdorf auch einen Russen darum bitten?
Tatsächlich würden wir, wenn es nach mir ginge, auch russische Künstler und Künstlerinnen einladen, mit uns Stücke zu schreiben. Denn ich glaube, alles andere würde nur Putin in die Hände spielen. Es gibt so viele Menschen, auch in Russland, die das furchtbar finden, was passiert, die versuchen, aus dem Land herauszukommen, die versuchen, sich vielleicht auch hier eine neue Existenz aufzubauen und diesen Menschen zu helfen. Wenn wir das können, sollten wir uns dem nicht verschließen.
Jörg Königsdorf, Chefdramaturg der Deutschen Oper in Berlin, über die Zusammenarbeit mit russischen Künstlerinnen in Kriegszeiten. Und wir kommen zur Kulturpresseschau hier bei Fazit. Ulrike Timm hat die Feuilletons von morgen Dienstag, den 14. Februar, gelesen.
Ein alter Bär liegt apathisch in der Ecke. Er hat 20 Jahre lang rot gesehen, jetzt ist er völlig fertig, meinen die Rotkreuzhelfer an seiner Seite. Eine Karikatur in der Süddeutschen Zeitung, der kürzeste Kommentar zur Berliner Wiederholungswahl, die anderen Analysen in den Feuilletons sind länger. Schwarz-Grün wäre sowohl für die Süddeutsche Zeitung als auch für die Frankfurter Allgemeine eine gute Option bei allen Schwierigkeiten, die es beim Zusammenkommen gäbe. Bislang allerdings würden beide Parteien etwas bescheuert die anderen ortslängst überbrückten Milieugegensätze auskämpfen. Während in Schleswig-Holstein, in Nordrhein-Westfalen, Hessen und Baden-Württemberg routiniert Schwarz-Grün regiert wird, scheinen in Berlin zwei feindliche Kulturen einander gegenüberzustehen, schreibt Claudius Seidel in der FAZ. Hier die Ökos, dogmatisch und lustfeindlich, unfähig zu regieren und angetrieben vom Willen, allen anderen das Leben schwer zu machen. Und dort die Spießer, böse und desinteressiert am Überleben ihrer Kinder und Enkel, beseelt vom Wunsch, für immer billiges Grillfleisch zu bekommen und mit ihren Autos die Luft zu verpesten. Vieles spricht dafür, dass das Projektionen sind, die beim gegenseitigen Kennenlernen verblassen würden. Ein Crashkurs, Blitzlernen sei nötig, damit beide Parteien endlich in der Gegenwart ankämen, meint die FAZ. Die Union forderte freie Fahrt auf breiten Straßen, als hätte sie als einzige noch nicht bemerkt, wie viele Bürger aufs Fahrrad umsteigen würden, wenn das in Berlin ohne Lebensgefahr möglich wäre. Die Grünen wiederum bestanden darauf, dass die Autos Platz machen müssten. Dass es längst digitale Steuerungssysteme gibt, die auf weniger Raum den Verkehr besser fließen lassen und dass in fahrradfreundlichen Städten wie Kopenhagen der Bürgerkrieg ausgeblieben ist, scheint beiden unbekannt zu sein. Aber Schwarz-Grün wäre mal was Neues, statt müder Bär. Für Gustav Seibt von der Süddeutschen Zeitung wäre Schwarz-Grün ein wünschenswertes Bündnis beider Berliner Welten, auch wenn er skeptisch bleibt, ob's klappen kann. Aber heilsam wäre es, den breiten blauen CDU-Ring des Stadtrandes und der Bezirke, die sich in dieser Wahl mal deutlich bemerkbar machten, mit dem kompakten grünen Zentrum in der Innenstadt zu verbinden. In der SZ schreibt Seibt: Berlin hat ein Problem mit seiner Dezentralität, der relativen Selbstständigkeit seiner Bezirke. Sie führt nicht nur zu dem berüchtigten Behörden-Ping-Pong, jener organisierten Verantwortungslosigkeit, bei der immer die andere Ebene, mal das Land, mal der Bezirk, schuld ist, sondern auch dazu, dass die Interessendifferenzen von Zentrum und Peripherie nicht bearbeitet werden. Die Wahl ist nun ein Weckruf, dass dieser Zustand nicht fortgesetzt werden sollte. Soweit die Süddeutsche. Das werden spannende Tage. Schauen wir mal. Und jetzt müssen wir noch mal sehr unappetitlich werden und kommen vom Bären auf den Dackel. Gustav, so heißt er. Seine Hinterlassenschaft nämlich schmierte ein aufgebrachter Hannoveraner Ballettchef Marco Göcke der Kritikerin Wiebke Hüster wegen eines Verrisses ins Gesicht. Große Scheiße. Das schlug Wellen, die die Welt eher heißblütig, die Arroganz der subventionierten Kunst, die Süddeutsche eher gelassen sieht. Dackelalarm zum derzeit etwas gereizten Verhältnis zwischen der subventionierten Kunst und der Kritik. Dazu ein Bild mit Schild à la Hund, hier darfst du nicht kacken. Dass sich Ballettchef Göcke mit dieser Attacke vor allem selbst erledigt hat, ist wohl allen klar. Rüdiger Schaper vom Tagesspiegel sieht den ekligen Disput trotzdem mit nüchterner Distanz. Er hat selbst schon mal was abgekriegt. Ein wütender Schauspieler schüttete mir einmal ein Glas Wein über den Kopf. Weißwein, immerhin. Ich würde sagen, Berufsrisiko. 20 Jahre später hat er sich entschuldigt und wir führten in der Theaterkantine ein langes, freundliches Gespräch.
Das war die Kulturpresseschau von Ulrike Timm und das war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz. Danke fürs Zuhören.